You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Ganz herzlich willkommen zu Episode 318 vom German Gunners Podcast. Es ist fast die perfekte Woche für den FC Arsenal geworden. Nach den Siegen gegen die Spurs und Bayern ein Remis an der Stamford Bridge. Warum das ein guter Punkt ist und warum wir auch mit positivem Blick auf den Mittwoch und den Samstag schauen können, werden wir in dieser Episode 318 besprechen. Denn die Spiele kommen, wie Christian es gerade schon im Vorgespräch gesagt hat, thick and fast. Brentford am Mittwoch und Samstagmittag direkt zu Aston Villa. Allerdings alles wieder ein wenig verschärft durch Abwesenheiten, Verletzungen, also das bekannte Lied und die bekannte Zusammensetzung hier im Podcast. Am Mikrofon Felix hier in Berlin, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Ja, grüß euch alle.
Ja, fast die perfekte Woche. 9 wären es dann wahrscheinlich gewesen, an Punkten 7 sind es geworden. Wenn du sozusagen die Woche mal im Gesamtpaket kurz Revue passieren lässt, was war auffällig, beziehungsweise wie ist so deine Gefühlslage nach der Woche jetzt, vor einer weiteren Woche, die zwar etwas einfacher wird, aber nicht weniger ereignisreich?
Ja gut, ob sie unterm Strich einfacher wird, wird man sehen. Ich glaube, das ist natürlich auch immer so ein kleiner Trugschluss, Namen und entsprechende Wertigkeit zu verbinden. Aber nach der Woche bin ich eigentlich insofern zufrieden, dass wir diese Woche mit Spurs, Bayern und dann gestern Chelsea erstmal so gespielt haben, wie wir sie gespielt haben. Ich glaube, das ist eine Sache, die machst du auch nicht einfach mal eben so. Aber dennoch ist es natürlich schon ein krasses Programm, wie es halt auch weitergeht. Also Brentford Mittwoch, dann Samstagmittag schon wieder, ne? 13:30 deutsche Zeit bei Villa, die auch wieder besser in Form gekommen sind in den letzten Wochen, als sie zu Beginn der Saison waren. Also das sind schon auch wieder harte Aufgaben. Und dann kombiniert halt mit der Frage, Wie stellt sich deine Defensive auf? Wie kriegst du das voreinander? Wie rotierst du am besten? Bringst zurückgekehrte Spieler rein, die natürlich aber auch Spielpraxis brauchen, an der Stelle ein bisschen wieder in Schwung kommen müssen. Also das sind auch schon in den kommenden Wochen auch wieder sehr viele Denksportaufgaben, die Arteta dazu zu bewältigen hat. Und ich glaube, wenn man das dann mal loslöst von den großen Namen der letzten Wochen und den großen oder angeblich großen Partien der letzten Wochen, wird es sicherlich nicht unbedingt ein ganz leichter Gang werden und trotzdem eine erhebliche Aufgabe, die Mannschaft dazu stemmen hat.
Ja, es wird langsam dann Mitte Dezember irgendwann besser, ne? Nach Brentford, Villa, dann nochmal Brügge in der Champions League und die Wolves und dann ist eine Woche Pause, bevor das Spiel dann bei Everton ist, aber klar, bis dahin sehr, sehr volles Programm und ich sag mal so, es kommen Spieler zurück und wir hätten gehofft, dass keine Spieler oder keine neuen Spieler ausfallen. Jetzt ist mit Trossard am Mittwoch und Saliba am Sonntag 2 weitere Ausfälle sind zu beklagen. Ich habe aber jetzt bei beiden gelesen, dass es wohl gut aussieht, dass sie spätestens Samstag wieder auch mit dabei sein sollen. Wie wir Mittwoch dann aufstellen, im zweiten Teil der Episode mehr, bleiben wir mal jetzt in etwas größerer Ausführlichkeit beim Sonntag. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, ob ich mit dem Punkt zufrieden sein soll. Ich glaube, der Punkt an sich ist nicht schlecht, wenn du beim zweiten Unentschieden spielst. Ich hätte emotional hätte ich gerne den Sieg gesehen, allein um die Gesichter von der Chelsea-Mannschaft und des Trainerstabs zu sehen, weil die ganze Art und Weise, wie Chelsea das Spiel angegangen ist, in gewisser Weise legitim, weil ich glaube, die einzige Möglichkeit, uns irgendwie derzeit gefährlich zu werden, ist halt mit Körperlichkeit, mit Robustheit, auch mit vermeintlich unfairem Spiel. Bei Chelsea ist es dann aber mehr oder weniger dann doch häufiger in überhartem Spiel geendet. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, Merino hat 100 Schutzengel gehabt. Wenn es blöd läuft, war es das Saisonaus für den nach dem Fall von Caicedo. Deswegen hätte ich es gerne gesehen, glaube ich, für das Emotionale, dass wir da dieses Spiel noch gewonnen hätten. Grundsätzlich an sich, glaube ich, ist der Punkt aus meiner Sicht nicht so schlecht. Du hast Chelsea halt nicht näher rankommen lassen und du hast trotzdem, wenn man die letzten beiden Premier League-Wochenenden insgesamt sieht, einen Punkt mehr als City geholt. Also bei ja keinen einfachen Aufgaben, die wir hatten. Also so rational betrachtet, okay, emotional schmerzt es, glaube ich, schon ein bisschen, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.
Ja, das ist halt dieser Zwiespalt zwischen der Argumentation, wie du richtig sagst, du spielst auswärts bei Chelsea nach der Woche, die in dem Moment halt Zweiter waren und auch gut in Form, Barcelona geschlagen unter der Woche, und der Tatsache, dass du halt die meiste Zeit der Partie gegen 10 Mann gespielt hast. Das sind, glaube ich, so diese beiden Pole, die du innerlich versuchen musst, irgendwie zu vereinigen, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und das ist nicht besonders einfach, weil die sich in gewisser Weise extrem abstoßen, diese beiden Pole. Unterm Strich gesehen, finde ich, ist es ein guter Punkt, weil ich glaube, es wäre schon arg gierig gewesen, nach der Woche, nach dem, was wir da abgerissen haben und auch unter den Umständen wieder kurzfristig Saliba raus, Gabriel raus, Mosquera, Hinkepie das erste Mal mit Ausnahme, glaube ich, Ligapokal gegen Brighton, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da haben sie, glaube ich, auch schon mal zusammen kurz gespielt mit einer komplett neuen Innenverteidigung. Wäre es tatsächlich echt eine Menge verlangt gewesen, dort auch noch 3 Punkte gesichert quasi zu verbuchen. Und ich meine, am Ende hätte es auch fast noch geklappt. Ich glaube, wenn Timber Gyökeres den Ball nicht wegnimmt, dann wird er ihn wahrscheinlich machen. Ähnliches haben wir in der Partie von Chelsea, bei Chelsea, glaube ich, auch in der letzten Saison schon mal gesehen. Da war es, glaube ich, Martinelli. Also das sind so Dinge, die muss man, glaube ich, so ein bisschen in die Perspektive setzen. Und dann wird man, glaube ich, auch zu dem Ergebnis kommen müssen, dass es ein gutes Ergebnis war, den Punkt dort mitzunehmen. Du hast wieder eine Auswärtspartie abgehakt von vielen, die wir schon abhaken konnten in dieser Saison erfolgreich bei entsprechendem Gegnerkaliber. Also das ist, glaube ich, meines Erachtens das, was in den Vordergrund rücken muss. Und ja, die Spielweise von Chelsea hast du angesprochen. Das war natürlich auch noch, glaube ich, ein zusätzlicher Punkt, der dem Ganzen so ein bisschen in gewisser Weise einen Stempel aufgedrückt hat, der nicht ganz angenehm war in der Partie und in der Verfassung und aus den Spielen, aus denen wir gekommen sind. Weil ich schon glaube, dass wenn wir mit einer Innenverteidigung von Gabriel und Saliba dort auflaufen, dass wir diese Spielweise gegen die Abwehr, glaube ich, ein bisschen besser blocken können und dadurch halt entsprechend diesen Aggressivitätsfaktor vielleicht rausnehmen können, als wenn wir halt mit Hinkepi und Mosquera spielen, obwohl ich glaube, dass die beiden jetzt, weiß Gott, nicht irgendwie zwei Spieler sind, die sofort zur Seite gedrückt werden, ganz im Gegenteil. Also Hinkepi zum Beispiel ist ja ein sehr aggressiver Spielertyp. Aber ich glaube, die Aura in dem Moment, wo du Gabriel und Saliba da stehen hast für den Gegner, ist natürlich schon extrem. Und die gehen dir dann natürlich in so einer Partie auch ab.
Ich wollte noch kurz einen anderen Punkt einschieben, aber kommen dann gleich zu der Sache nochmal. Wenn man dann aber sieht, welche oder wo wir Punkte gelassen haben in den letzten Wochen, dann waren es ja bei Sunderland mit dem Gegentreffer in der, was war das, 94. Minute. Und halt bei Chelsea, wo wir immerhin eine komplette Halbzeit ein Mann mehr waren. Das ist dann in dem Sinne schon ein bisschen ärgerlich, ne? Also ich hatte es ja auch in der letzten Episode gesagt, ich glaube, du musst es dann auch in Perspektive sehen. Du kannst nicht alle Spiele gewinnen und du wirst auch mal irgendwann wieder Spiele verlieren, gerade in dem dichten Rhythmus der Partien. Aber sagen wir so, sozusagen der Abstand dazu, was wir hätten am perfekt sein zu gewesen zu sein, war nicht groß. Also wir waren zweimal relativ nah dran, auch diese beiden Spiele, wo wir jetzt nicht gewonnen haben, zu gewinnen. Deswegen ist das für mich aber eigentlich noch ein ganz gutes Zeichen, wenn wir jetzt irgendwie in Auswärtsspielen irgendwie glücklichen Punkt geholt hätten oder so. Dann war es ja nicht, sondern wir diskutieren ja immer von der Perspektive aus, es wäre eigentlich noch mehr drin gewesen und nicht von der Perspektive, mit Ach und Krach und mit Glück irgendwie einen Punkt geholt. Ne? Also deswegen glaube ich, ist da eigentlich auch alles im Lot, was die Leistung der Mannschaft angeht. Nicht unbedingt, was die Punkteausbeute vielleicht betrifft, aber das waren ja jetzt zwei Unentschieden, die man im Lichte betrachtet halt wirklich so sieht. Da war halt mehr drin und das ist aus meiner Sicht eigentlich eine ganz gute, positive Herangehensweise, wenn man das sagen kann, anstatt halt so, oh, wir waren richtig schlecht und mit Ach und Krach gerade irgendwie die Niederlage verhindert. Ist auch ein Zeichen von Qualität, aber so finde ich es eigentlich besser. Das ist das eine. Das zweite, genau, ich glaube, wir waren auch am Sonntag nicht gut oder sagen wir mal so, nicht so gut wie die letzten Wochen. Klar, Müdigkeit ist sicherlich ein Faktor. Andererseits waren ja auch aber auch einige Spieler dabei, die jetzt nicht so häufig gespielt haben bisher. In der Nachberichte
von Verletzungen wieder gekommen sind, ne? Zugegebenerweise.
Ja, auch klar, natürlich. Aber anders kriegen wir es ja jetzt nicht integriert, kriegen wir die Spieler ja nicht integriert. Und ich glaube auch, das Spiel gegen Brentford wird so ein Spiel sein, um sozusagen Matchfitness bei einzelnen Spielern wieder zu holen. Klar, das kommt hinzu. Ich habe jetzt in der Nachbetrachtung, hatte sich aus meiner Sicht schon sehr stark auf diese Saliba-Gabriel-Partnerschaft reduziert als wesentlicher Erklärungsfaktor, warum wir nicht so gut gewesen sind. Ich finde, es ist halt, also siehst du das auch, dass das sozusagen der alles entscheidende Grund war?
Nein, als aller entscheidenden Grund sehe ich es nicht an. Zum Beispiel finde ich, war die Abwesenheit von Trossard, der momentan in unfassbar guter Verfassung ist und auch in diesen engen Situationen vielleicht noch hätte was Magisches hätte produzieren können, glaube ich, schon sehr entscheidend. Ich fand, dass wir insgesamt eingerostet ist das falsche Wort, weil das impliziert, dass wir irgendwie nicht im Rhythmus sind. Aber irgendwo,
wir waren ein Ticken zu langsam, auch deswegen erklärbar diese gelben Karten für taktische Fouls. Das ist ja meistens dafür, dass du ein Ticken zu langsam warst.
Ja, es wurde natürlich auch vieles rausgegeben an Karten, muss man fairerweise dazu auch sagen. Aber es fehlte halt der gewisse Tackenspritze an gewisser Stelle, was meines Erachtens, wie gesagt, nach der Woche jetzt auch nicht so ist, dass man das jetzt irgendwie völlig aus dem blauen Himmel beobachten konnte. Aber Gabriel Saliba, die Kombination, beziehungsweise zumindest einer von beiden zusammen dann mit Mosquera oder Hinkepi, wäre meines Erachtens schon sehr, sehr wichtig gewesen, weil sie einfach irgendwo so ein gewisses Standing halt auch beim Gegner irgendwie haben und dann auch an der Stelle mehr einen Partner an der Stelle stützen können. Obwohl man sagen muss, dass Hinkepi und Mosquera natürlich nicht wirklich super schlecht gemacht haben.
Nee, ich wollte gar nicht sagen. Ich sehe halt einen Lapsus da von Mosquera, wo der den Ballmann nicht gut klärt und der direkt in die Mitte geht, aber ansonsten mit gelber Karte sozusagen im Rücken war das doch eigentlich ganz gut.
Das ist auch nicht die Erklärung. Es ist natürlich schon immer ein Faktor, wenn du halt, Saliba war ja auch mitgereist, also gereist ist jetzt viel gesagt, aber mit der Mannschaft, aber wenn er dann kurzfristig nicht spielen kann, das ist natürlich schon für eine Mannschaft dann, glaube ich, so ein gewisser Blow halt, den du auch erstmal verkraften musst. Dadurch hast du eine andere Justierung. Ich glaube, Declan Rice war ein bisschen defensiver ausgerichtet an der Stelle.
Ja, das ist aus meiner Sicht einer der wesentlichen Gründe, sozusagen die Folgen des Ausfalls vielleicht, ne, da und auch der gelben Karten, weil wir hatten, aus meiner Sicht haben wir das Spiel im Mittelfeld nicht gut gemacht. Zubimendi halt sehr früh, glaube ich, nach 5 Minuten mit der gelben Karte, er konnte sich dann halt gar nichts mehr erlauben und Declan Rice war halt, ja, ich will nicht sagen Innenverteidiger, aber dann doch häufig zwischen Mosquera und Hinkepier im Spielaufbau irgendwie ja, mit beschäftigt und wir haben halt auch in der zweiten Halbzeit wenig, denn zwar mit Ødegaard irgendwann ab der 60. Minute, aber wir haben wenig wirklich mal Druck ausüben können auf die Chelsea-Verteidigung. Also ich fand, dass das Mittelfeld so ein bisschen der neuralgische Punkt war. Und da hat man, glaube ich, auch gesehen, dass sowohl Zubimendi als auch Declan Rice nach der Woche halt auch einfach schlichtweg, ja, denen fehlten so ein bisschen die Körner von Ødegaard, kannst es noch nicht erwarten. Berino hat ja auch sehr viel gespielt.
Ist dann natürlich wieder da, ne? Muss man auch fairerweise sagen. In dem
Moment. Ja, klar, natürlich. Aber wenn du sozusagen, ich hätte mir gewünscht, er hätte vielleicht einen Spieler eingewechselt, der nicht verletzt war, wo man gesagt hat, wenn es halt ein Venary gewesen ist. Ich weiß, bin ja immer derjenige, der sagt, in solchen Partien halt nicht. Aber ein bisschen, uns fehlt halt aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit, aber auch irgendwie schon in der ersten Halbzeit so ein bisschen der Drive aus dem Mittelfeld raus. Und ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Punkt, warum wir dieses Spiel am Ende dann nicht gewonnen haben.
Ja, aber wenn du faktisch vor so einer Situation stehst, dann gilt immer noch der alte Spruch, wenn du es nicht gewinnen kannst, verliere es nicht.
Ja, wenn du 11 gegen 11 spielst.
Und naja, okay, aber trotzdem, wie du schon sagst, wir haben, weiß Gott, wahrscheinlich ja die schlechteste Partie der Saison gespielt, ohne jetzt mal gerade alle auf dem Schirm zu haben, direkt vor Augen, aber würde behaupten, es dürfte wahrscheinlich die schlechteste Partie der Saison gewesen sein. Ja, ich glaube,
die erste Halbzeit bei Newcastle war damals auch nicht
gut. Die war auch nicht schlecht. Ne? Gut, aber
ja, also anders formuliert, in allen Partien, wo uns sozusagen richtig auf die Füße getreten wurde, haben wir uns schon auch ein bisschen schwerer getan.
Ja, so aber haben wir definitiv. Aber gebrochen hat es uns trotzdem nicht. Ne? Das muss man auch fairerweise sagen. Also wenn wir das mit früheren Jahren vergleichen, dann war diese Herangehensweise fast zu 100% Schlüssel dazu, dass du das Spiel gegnerseits siegreich gestalten wirst. Das ist es nicht mehr. Also wir haben die Mittel dagegen zu halten. Wir haben halt nur nicht gestern die Mittel gefunden, kreativ es auch irgendwo vorne in einen gewissen Flow umzusetzen, um Druck auf die Chelsea-Abwehr auszuüben. Das ist uns halt
ja, es gab ja so zwei, drei Aktionen. Martinelli kurz vor der Halbzeit, der Schuss, der ganz gut war. Dann Merino hatte den Schuss, wo Gyökeres dann in Sanchez reingrätscht und ich glaube, genau, dann diese Aktion kurz vor Ende, wo Timber Gyökeres da den Kopfball wegnimmt, so ein bisschen unabsichtlich. Vielleicht hätte das dann sogar gereicht, ein Tor daraus zu machen. Mir ging es aber so ein bisschen um dieses, du hast in der Überzahl in der zweiten Halbzeit es nicht geschafft, so ein bisschen Druck aufzubauen auf die Chelsea-Abwehr, die auch so ein bisschen müde zu machen. Man hat in gewisser Weise, und das muss man vielleicht auch Chelsea mal loben, sie haben es dann ja auch sehr diszipliniert gespielt. Man hat jetzt nicht zwingend gemerkt, dass wir halt einer mehr waren, weil wahrscheinlich sozusagen unsere körperlichen Defizite an dem Abend ausgereicht haben, um den Mann weniger, dass Chelsea das halt kompensiert hat. Was halt schade ist, weil ich glaube, es wäre definitiv mehr drin gewesen, aber ist vielleicht in dem Sinne dann auch ganz gut erklärbar, dass da halt auch keine Maschinen spielen und wir insgesamt auch, und ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, die Anzahl der Verletzten bei uns ist riesig oder war riesig und ist uns auch immer noch zu groß. Und das macht sich natürlich jetzt dann irgendwann auch bemerkbar. Und du hast richtig gesagt, die Spieler sind eingewechselt worden, klar. Kann man argumentieren, frische Füße, aber man hat insbesondere bei Martinelli auch gesehen, dass er noch nicht wieder im Rhythmus drin ist. Manuel teilweise auch. Ødegaard sah schon ganz gut aus, also aus meiner Sicht doch definitiv ein Kandidat für Startelf Einsätze, aber du hast auch dann in dem Sinne gesehen, dass da jetzt einfach auch Spieler kommen, die wirklich ja nicht nur 2 oder 3 Wochen gefehlt haben, sondern auch wirklich ein paar Monate und deswegen ist das in gewisser Weise, glaube ich, dann in der Summe auch erklärbar und ist dann halt wahrscheinlich gegen eine Chelsea-Mannschaft, die in der Tat ja auch einen guten Lauf hat, auch selbstbewusst auftritt und halt auch einen klaren Gameplan hatte, der halt nicht schön ist, aber aus deren Sicht halt wirkungsvoll, hat das dann halt im Endeffekt nicht gereicht. Andererseits muss man halt auch sagen, dass es jetzt nicht so war, dass wir irgendwie permanent unter Dauerbeschuss standen. Wir haben es dann, fand ich, auch defensiv insgesamt ganz gut geregelt. Aber klar, war natürlich dann 11 gegen 10. Bei 11 gegen 11 weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Hätten wir wahrscheinlich definitiv mehr Probleme bekommen.
Würde ich behaupten. Da hätten wir das Spiel wahrscheinlich auch verloren.
Andererseits hätte Chelsea vielleicht dann auch nicht so agiert, wie sie agiert haben in der zweiten Halbzeit. Und das Spiel wäre ein bisschen offener gewesen. Aber
es kam wieder zu dieser Reihe, ne? Unterm Strich gesehen war es vom Spielverlauf in der zweiten Halbzeit natürlich schon, ich glaube, Arteta gesagt hat, es war nicht so viel Fußball oder irgendwie hat er sich ausgedrückt in dem Interview nach dem Spiel. Ein Spiel ohne oder ein Spiel mit wenig Fußball oder irgendwie sowas hat er gesagt. Sehr interessante Einschätzung, aber es hatte ja so ein bisschen was davon. Also es war sicherlich kein Nachmittag für Fußballromantiker, sagen wir es mal so.
Nee, und ich glaube von Chelsea hat halt die Taktik gewählt. Ich glaube, unsere Herangehensweise war schon eine andere. Wir wollten schon, glaube ich, auch Fußball spielen, haben es aber irgendwie nicht geschafft, diesen Riegel zu durchbrechen. Und ja, man kann jetzt viel über den Schiedsrichter sprechen. Ich glaube, er hat die Entscheidung grundsätzlich waren in dem Sinne alle richtig. Er hat halt von Beginn an es irgendwie laufen lassen wollen und hat dann festgestellt, oh, das schaffe ich nicht. und hat dann halt so wie Mandy mit einer gelben Karte belegt, als Erster, glaube ich. Und ich glaube, Cucurella ist davor zweimal mit einem gelbwürdigen Foul durchgekommen. Es hat, ja, war dann in dem Sinne auch ein bisschen Pech für uns. Und ja, ich glaube, wir haben die Wechsel, die wir auch gemacht haben, der Punkt noch, haben auch nicht so gezündet, beispielsweise wie gegen die Bayern am Mittwoch oder auch teilweise wie gegen die Spurs. Ne? Calafiori ist dann runter, Luis Scally rein, Luis Scally direkt nach 10 Minuten eine gelbe Karte wieder. auch nach einem taktischen Foul. Ne? Also, aber da war es keine Langsamkeit, sondern einfach schlechtes Stellungsspiel. Aber dann kannst du natürlich auch nicht, denn der wird dann auch kein Risiko mehr gehen und Druck machen über die linke Seite. Ödegaard klammer ich mal aus, das war ganz gut, hat man schon gemerkt, da haben wir ein bisschen mehr Struktur, das Pressing hat besser funktioniert. Chelsea hat es auch nicht mehr so häufig geschafft, irgendwie Konter zu fahren. Aber auch Madueke und Gyökeres waren jetzt nicht so die Bringer. Ich hatte das in der Hangouts-Gruppe nochmal irgendwann geschrieben, und gefragt, ist Gyökeres jetzt irgendwie jemand, den du für 15, 20 Minuten bringen kannst? Und ich glaube, dann hat er 20 Minuten gespielt, zwei Ballkontakte. Ne? Der eine war, wo er, glaube ich, in Sanchez reinrauscht. Wir hatten keine alternative Ressource, hätte nach 11 Monaten Abwesenheit nicht bringen können, aber auch da hätte ich mich dann halt gefragt, wäre es nicht vielleicht dann doch besser gewesen, sagen, ich bringe Benary rein und klar, du musst eher wieder Spielpraxis das kriegen, aber sagen wir mal so auch, oder anders formuliert, die Bank hat uns auch nicht geholfen an dem Sonntagabend.
Nee, weil es insgesamt halt sehr doch irgendwie gehakt hat, ne? Und beim Gyökeres ist es natürlich die Frage.
Also ist er überhaupt jemand, den du mal so für 15 bis 20 Minuten
bringst? Zum einen muss er natürlich irgendwie gefüttert werden. Ne? Das ist natürlich dann schon schwer, weil er ist natürlich in gewisser Weise nicht der, ja, also ein Spielertyp wie Merino es ist, der diese Position anders ausgestaltet. Ne? Das muss man sagen. Also die beiden direkt vergleichen ist, glaube ich, nicht vernünftig, was zu keinem großen Ergebnis führt. Er ist meines Erachtens eher ein Spieler von Beginn an. Also er ist nicht so ein Impact-Sub wie Martinelli oder ein Trossard oder sowas ist. Weil er vom Spielertyp hat, glaube ich, einfach nicht so agiert. Also ich denke, er ist der Mann, der von Beginn an spielt, mit dem du zu Beginn dann noch irgendwie auch in Umschaltspiele kommst, im Strafraum mit viel Bespielen des Strafraums da einen Spieler drin hast. Das sind so Sachen, wo ich ihn eher sehe. Natürlich kannst du ihn trotzdem aber an der Stelle als Einwechselspieler bringen. Es hätte ja auch fast funktioniert, muss man mal sagen. Also wie gesagt, die Timber-Geschichte sah jetzt schon sehr verheißungsvoll aus und
ja, wenn das dann das Endergebnis an der Stelle mit ihm gewesen wäre, dann hätte jeder gesagt, alles richtig gemacht. Ne? Also ich glaube, er wird gegen Brentford starten. Allein schon, weil Marino so viele Spiele jetzt in letzter Zeit gemacht hat, dass das schon alleine bedingt. Aber auch glaube, dass gegen Brentford das eine gute Partie für ihn ist, um auch da wieder irgendwie auch in den Rhythmus zu kommen. Aber es wird sowieso so sein, dass wir mit verschiedenen Stürmerarten und Stürmertypen verschiedene Partien bespielen werden. Mit einem Kai Havertz, auch mit einem Merino, der dort da drin sein wird, dann vielleicht auch nochmal mit einem Jesus, mit einem Gyökeres, die verschiedene Anpassungen an entsprechende Spielsysteme halt möglich machen. Und ich glaube, das muss man einfach als Gesamtbild dann des Teils Offensive Sturm Mitte betrachten halt.
Ja, klar. Ich stimme dir zu. Ich hätte ihn dann wahrscheinlich nicht gebracht, aber es ist in dem Sinne hilfreich, dass er überhaupt wieder Minuten bekommt. Und die in der Tat interessante Frage ist, wie wir überhaupt uns offensiv aufstellen und dann mit den Stürmern rotieren werden, wenn wir sie denn jetzt das erste Mal in dieser Saison haben. Jesus, Gyökeres, Merino klar manchmal aus. Havertz wird auch im Dezember zurückkommen, von daher wird das interessant zu sehen sein, wie die zusammenspielen, wer da welche Partien bestreitet. Okay, zum Chelsea-Spiel noch irgendwas?
Ja, gute Frage.
Außer, dass Caicedo ein Vollidiot ist.
Ja, es ist...
dann auch noch so zu tun, es hätte ja nichts gemacht.
Es wird jetzt wirklich mal Zeit, dass er von...
Hat aber nur 3 Spiele Sperre gekriegt, glaube ich.
Ja gut, aber es wird auch mal Zeit, dass er jetzt vom Platz genommen wird. Für Chelsea sicherlich schon eine entscheidende Sache, weil er, glaube ich, mit der beste Spieler in dieser Saison von ihnen ist, beziehungsweise sehr wichtig auch in der Mittelfeldposition für sie ist. Am Ende die Nachspielzeit war ein bisschen kurios, fand ich.
Ja, komisch, oder?
Ich meine, wie viele Minuten war Sanchez auf dem Boden gelegen? 2,5, 3?
Ja, er hätte wahrscheinlich auch nichts mehr daran geändert. Das war auch, glaube
wahrscheinlich, ich. Wahrscheinlich hättest du es nicht, aber es war alles, also es war so ein bisschen unstimmig.
Ja, 2 Tore auch noch in der Halbzeit, klar.
Also ansonsten fand ich es halt an manchen Stellen schon sehr, sehr hart, die Herangehensweise, ohne dass es wirklich dann richtig belegt worden ist, dann noch mit zusätzlichen Karten. Also da waren schon ein paar Dinger bei, wo ich dachte so, da war auch, glaube ich, in so einem Tritt gegen Madueke von Enzo. Der war auch, also, boah.
Ja, was mich dann auch noch so genervt hat, ist, dass halt die Chelsea-Spieler dann auch in der zweiten Halbzeit permanent rumlagen, ne? Und dann auch wirklich so getan haben, als wären sie irgendwie mehr oder weniger abgestochen worden.
Es war ja die reinste Provokation eines Platzverweises. So sind sie es natürlich angegangen und haben halt dadurch immer versucht, das Ganze irgendwie hochzukochen, um dann wieder auf Pari zu stellen. Hat am Ende nicht funktioniert, ist vielleicht auch sicherlich dann ein Einstellungsmerkmal der Arsenal-Spieler, dass sie da halt einfach cool geblieben sind. Muss man auch loben, denke ich. Da kannst du auch ganz schnell dann mal in die Gelb-Rote rutschen. Haben sie gut gemacht an der Stelle. Und ja, am Ende, wie gesagt, meines Erachtens perspektivisch gesehen ein guter Punkt. Man muss jetzt einfach konstant weiterspielen und schauen, dass man jetzt gegen Brentford gleich wieder einen Dreier aufsattelt, um den Druck auf die Konkurrenz entsprechend zu halten, beziehungsweise sich halt oben zu halten.
Ja, genau. Es wird ein guter Punkt, wenn 3 Punkte gegen Brentford folgen. Zur Partie gegen Brentford gleich noch mehr. Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu schauen, was so die Programme der Kandidaten auf den vorderen Plätzen da sind. Und je länger ich es mir angucke, desto eher würde ich sagen, wir haben von allen vergleichsweise, also wie nur im Vergleich, schon das leichteste, also oder wie am wenigsten schwierige, sagen wir es mal so. Wir haben Brentford am Mittwoch, dann Villa Samstagmittag und dann ein Heimspiel gegen die Wolves am 13. Dazwischen ist bei uns noch Champions League in Brügge. Ich finde, wir haben uns aufgrund des Sieges gegen die Bayern auch in eine exzellente Position gebracht, dass man vielleicht in so einem Spiel wie gegen Brügge ein bisschen rotieren kann. Und Insofern kann man den Fokus auf die drei Premier League-Spiele legen, wo das Spiel gegen Villa natürlich, die Villen sind jetzt Vierter, natürlich in dem Sinne schon, ja, ist halt ein unangenehmes Spiel. Ich habe dir am Sonntag geschrieben, ich habe ein schlechtes Gefühl, aber es ist egal, wie es ist. Immer wenn wir an der Stamford Bridge spielen oder in Villa Park oder Newcastle, das sind so die...
Old Trafford ist aber auch noch von
denen. Ja, klar. Ja. Genau, also es ist halt so ein... willst du eigentlich nicht. Genau, Brentford Villa und die Wolves dann für uns. Man City morgen am Dienstagabend schon in Fulham oder bei Fulham. Mhm. Nicht einfach. Dann am Samstag zu Hause gegen Sunderland. Die immerhin bei Chelsea gewonnen haben. Dann Man City unter der Woche Champions League bei Real Madrid. Und City dann, ist dann schon...
City unter Druck. Unter genau, Druck, auf jeden Fall.
Ein Ticken gefordert. Chelsea zweimal auswärts jetzt, bei Leeds am Mittwoch, in Bournemouth am Samstag. Unangenehme Spiele, würde ich sagen. Und dann in der Champions League bei Atalanta Bergamo. Villa, Villa, wie gesagt, mit dem Spiel am Samstag gegen unsere Mannschaft, müssen am Mittwoch aber nach Brighton. Vierter gegen Fünfter.
Ja.
Also in dem Sinn auch alles, ich sag mal, also schon knackige, wirklich viele knackige Spiele in den nächsten Tagen.
Wo spielt Liverpool?
Ja, schön, dass du fragst. Wir haben uns nicht abgesprochen, habe ich aber trotzdem aufgenommen, auch wenn sie nicht unter den ersten vier sind. Mittwoch zu Hause gegen Sunderland, Samstag dann Mittwoch zu Hause gegen Sunderland, Samstag dann in Leeds und dann in der Champions League bei Inter Mailand.
Oh, okay. Ja. Aber Sunderland jetzt aber auch zwei knackige Spiele vor sich.
Ja, Sunderland gegen City und gegen Liverpool.
Liverpool.
Und Liverpool ist in der Champions League natürlich extrem gefordert jetzt, ne? Nach der Heimniederlage gegen PSV. Und Inter ist extrem gut drauf, auch auf den vorderen Plätzen.
Ja.
Genau. Ja, also das ist in dem Sinne schon, sagen wir mal so, alle Mannschaften, die da vorne sind, uns eingeschlossen, haben tricky Spiele. Ne? Und ich glaube auch, da wird keine Mannschaft mit vollen neun durchgehen, jetzt in die nächsten drei, würde ich jetzt behaupten. Liverpool dann in der Liga übrigens, danach an dem Wochenende, wo wir gegen die Wolves spielen, zu Hause gegen Brighton.
Auch unangenehm.
Man City an dem Wochenende, das ist das Wochenende da, wo wir gegen die Wolves spielen, wo man ja vermeintlich meinen könnte, Heimspiel zu Hause gegen die Wolves, musste auch erstmal spielen, aber ist in dem Sinne eine Aufgabe, wo man sagt, ah ja, okay, da spielt Man City bei Crystal Palace und Sunderland im Derby gegen Newcastle und Villa bei West Ham. Naja, gut, das ist... Also, für alle Mannschaften, die da oben agieren, sicherlich viele schwierige, knackige Aufgaben und aufgrund der Vielzahl der Spiele, glaube ich schon, du musst einfach versuchen, so viele Punkte wie möglich holen und manchmal ist dann halt auch ein Punktgewinn vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber wenn man es so in Relation sieht, würde ich sagen, Brentford zu Hause, Wolves zu Hause bei Villa ist ein machbares Programm. Und du kannst aufgrund der guten Ausgangslage auch ein bisschen gucken, dass du sagst, ich lege den Schwerpunkt vielleicht auf das Spiel bei Villa. Womit wir Überleitung zu unserer Partie am Mittwochabend dann kommen, 20:30 ist Anstoß gegen Brentford und die große Frage, ohne dass wir jetzt Brentford zu hoch loben, aber ich meine immerhin als Zehnter mit drei Siegen aus den letzten fünf, also drei Siege, zwei Niederlagen, Platz 10 in der Liga. Jetzt ohne zu hoch zu loben, aber es ist aus meiner Sicht einfach eine Mannschaft, gegen die wir in den letzten Jahren uns immer schwer getan haben, auch zu Hause, die aber natürlich auch nicht mehr mit der Mannschaft von vor zwei Jahren vergleichbar ist. Nicht nur, weil der Trainer nicht mehr da, sondern auch einige Leistungsträger natürlich. Ist es aber natürlich sicherlich, wenn man es sieht, in Relation zu Samstagmittag bei Aston Villa die Partie, wo man sagt, okay, gut, da kann man vielleicht ein bisschen mehr rotieren, ein bisschen mehr Risiko gehen. Was heißt das sozusagen für das Personal am Mittwoch? Was Ich habe mir hier meine Aufstellung aufgeschrieben. Mhm. Kann sie dir mal vorlesen? Unter der Voraussetzung, dass wir angeschlagene Spieler schon werden. Ne? Also Saliba, Trossard, was ich gelesen habe, ist nicht so wild, aber ich würde sagen, nichts riskieren. Villa am Samstag ist das wichtigere Spiel. Würde ich agieren mit Raya am Tor, was selbsterklärend ist. Ben White rechts, Mosquera, Hinkepi wieder in der Innenverteidigung, Luis Gelli links. Norgard und Ødegaard im Mittelfeld eher defensiv. Dann die große Frage, die bei mir eigentlich nur offen ist, kommt Eze rein oder Vneri? In dem Mittelfeld ist so ein bisschen die Frage, ich würde wahrscheinlich auf Eze gehen und vorne würde ich versuchen mit Madueke, Martinelli und Gyökeres mal zu starten. Ich glaube, Martinelli und Madueke könnten gar nicht so verkehrt sein für Gyökeres, weil sie halt auch wenn mit ihrer Schnelligkeit mal schaffen,
zur Grundlinie zu
kommen, hinter die Kette, Gyökeres in der Mitte zu bedienen. Klar, kann Saka und Trossard auch. Müssen wir jetzt schon. Das sind schon viele Wechsel. Ja, klar, meine Ersatzbank heißt dann Kepa, Timber, Calafiori, Zubimendi, Merino Reis, Saka, Jesus und eben einer von Eze oder Mneri. Okay. Unter der Voraussetzung, dass Saliba und Trossard nicht mit im Kader sind. Klar, also mal anders formuliert, wen müsste man aus meiner Sicht schonen? Ein Timber müsste man aus meiner Sicht schonen. Bei der Kleine Weiß bin ich mir gar nicht so sicher. Er sagt ja selbst, halt irgendwie hat Bock, alle 3 bis 4 Tage momentan zu spielen.
Ja.
Aber trotzdem ist auch.
Ist die Frage, bei Zubimendi ist halt auch so ein bisschen die Überlegung, gibt es ihm da vielleicht einmal zumindest eine halbe Woche. Calafiori ist ein Spieler, den man auch immer so ein bisschen im Game Management haben muss.
Und mit Calafiori will ich gegen Villa spielen. Da möchte ich Luis Gelli, glaube ich nicht. So, also da
muss andererseits hat er jetzt natürlich nur eine Halbzeit gespielt.
wie gesagt, du kannst ja damit starten und du kannst ja einen Calafiori und einen Zubimendi und einen Rice auch nach 60 Minuten bringen.
Ja, also es ist ja schon immer so die Diskussion gewesen und da bleibe ich auch bei, dass es halt ist, wichtig ist, dass wir den großen, guten Kader haben und dass wir ihn auch nutzen. Ich denke, in Ødegaard werden wir von Beginn an sehen, weil ich glaube, dass er, was du vorhin schon sagtest, in den paar Minuten, was heißt paar, waren ja schon einige, gegen Chelsea gut aussah und er auch als Kapitän, glaube ich, den Anspruch hat, auch direkt zurückzukommen. Deshalb glaube ich, dass wir ihn sehen werden. Norgard würde natürlich irgendwo passen zu der Partie gegen seine alte Mannschaft.
Du hast ja dann vor allen Dingen auch hier jetzt die Rotation in dem Spiel und kannst das dann sozusagen als Blaupause nehmen für eine Woche später in der Champions League. Also du kriegst ja sogar da auch den Rhythmus dann hin.
Also wenn das jetzt das Spiel gegen Brügge gewesen wäre, hätte ich die Aufstellung sofort abgehakt. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Was natürlich extrem ist, ist die Back Four im Endeffekt einmal komplett
zusammengespielt.
Genau, komplett durchgemischt. Ne? Das ist natürlich schon sehr heftig. Klar, Mosquera, Hinkepi haben jetzt mal eine Partie.
Da haben wir ja keine andere Wahl.
Aber da werden wir wahrscheinlich keine andere Wahl haben. Ne? Klar, Ben White ist ein erfahrener Spieler, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Und Luis Skelly war in der letzten Saison eigentlich nicht wegzudenken. Ist jetzt so ein bisschen gedanklich in den Hintergrund erstmal gerückt. Aber das liegt halt schlichtweg einfach an der Brutalität seiner Konkurrenz momentan.
Dann steht halt Calafiori in die Startelf noch.
Ja, also das ist, genau, also ich bin einfach gespannt, weil ich finde ja auch immer, das ist ja auch immer gerade dieser Effekt, dass eben auch der Gegner genau vor dieser Aufgabe steht und nicht weiß, wie stellen wir das auf. Ne? Und das sind vor ein paar Jahren noch, konntest du an einer Hand abzählen, wer spielt. Das war nicht schwer, dafür musstest du kein Experte sein. Das ist es halt nicht mehr.
Ich sag dir mal, wen ich auf alle Fälle nicht in der Startelf sehen will, weil ich glaube, eine Pause würde gut tun. Timber, Merino, Saka, Declan Rice.
Merino wird definitiv nicht starten. Jokeres wird starten, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Und Merino wird nicht von Beginn an spielen, weil er wirklich auch extremst viele Spiele gemacht hat. Und wir hätten mit Jokeres im Endeffekt wieder einen in der Mitte haben, der das originär spielt. Deshalb glaube ich eben nicht, dass er starten wird. Und das ist auch okay und auch gut so. Und er hat das in der Zeit auch wieder unfassbar gut gemacht. Das muss man ihm einfach lassen. Es ist ja irre, wie der das immer abspielt als eine Position, die eigentlich gar nicht seine ist. Saka wäre nicht verkehrt, wenn du ihn danach einfach bringen würdest als ja nochmal Spieler, der nochmal Schwung reinbringt oder nochmal vielleicht irgendwas entscheiden muss. Das wäre nicht verkehrt. Und Madueke, als Saka verletzt war, haben wir gesagt, wow, super, dass wir ihn haben, dass er genau das auch noch nicht natürlich in der Qualität, aber auch in der Art und Weise abdecken kann. Er hat den Treffer gegen Bayern gemacht. Ich denke, er ist da auch auf einem guten Weg. Und warum soll man ihn dann halt nicht von Beginn an spielen? Und das, was du gesagt hast, dass wir mit Martinelli und Madueke dann jemand oder zwei Spieler hätten, die bis zur Grundlinie gehen, die halt dann entsprechend den Spieler wie Jokerisch gut füttern können, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, entscheidend ist, wie kommen wir in die Partie rein. Wenn wir da gut reinkommen und das alles und vielleicht auch eine frühe Führung haben oder vielleicht auch eine frühe gesicherte Führung haben, dann kannst du in so einer Konstellation auch irgendwie auch entspannter spielen oder vielleicht noch früher noch mehr rotieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch maßgeblich für den Verlauf der Partie.
Der Blick natürlich bei Brentford auf den Stürmer Igor Thiago. Sagen, ich habe nochmal die BBC jetzt dankenswerterweise gegenübergestellt, aber mit 11 Toren schon unter allen brasilianischen Spielern in europäischen Top 5 Ligen der mit den meisten Toren derzeit, mit Abstand. Vinicius Junior bei Real ist mit 5 der auf Platz 2. 11 Tore in 13 Spielen. Und das ist, glaube ich, wird eine Aufgabe sein für unsere Verteidigung. Ja. Weil wenn du halt einen Stürmer hast, der einen Lauf hat, dann geht halt, das haben wir auch häufiger schon mal gesehen, dann geht halt vieles auch von alleine. Und ich glaube, wenn wir ihn irgendwie ausschalten können, dann hat man auch bei der Brentford-Offensive schon viel ausgeschaltet. So, und das wünscht man sich natürlich, dass dann halt Saliba und Gabriel, das ist halt natürlich genau so eine Aufgabe für die beiden. Das müssen dann halt aber aus meiner Sicht Mosquera und Hinkepie schaffen. Aber ich glaube, wenn wir sozusagen der Schlüssel wird sein, wenn Igor Thiago da halt bei Brentford wenig Fäden ziehen kann, dann glaube ich, hat man schon mal viel gewonnen.
Absolut, wenn du einen der Starspieler des Gegners ruhig stellen kannst, strahlt das natürlich oftmals auch auf die restliche Mannschaft eben halt auch aus. Hinkepie ist ein Spieler und auch Mosquera haben wir in der Saison jetzt auch schon viel gesehen. Die sind auch nicht bange vor einer Aufgabe. Wenn wir sie da als Mosquera bei Liverpool da in die Partie gekommen und hat das eiskalt runtergespielt, auch in anderen Partien hat er das getan. Hinkepie hat auch sehr überzeugt, auch in dem Spiel gegen die Spurs. Das ist jetzt nicht so, dass sie völlig als Novizen da in solche Themen stürzen. Von daher können die das meistern, keine Frage. Vielleicht ist Saliba aber auch dabei. Ich glaube zwar nicht, dass er, selbst wenn er könnte, dass Arteta es riskieren wird. Aber das sollte möglich sein, dass der Abwehrverbund das Problem Thiago löst.
Wir werden es sehen. Mittwoch 20:30 Anstoß. Und Pressekonferenz von Arteta ist morgen früh am Dienstagmorgen schon. Das heißt, wenn ihr den Podcast vielleicht hört, sind schon die wichtigsten News bekannt. Werden wir natürlich auch in der Hangouts-Gruppe posten. Und ja, wir haben ein knackiges Programm vor uns. Am kommenden Wochenende dann um 13:30 Uhr, Christian hat es gesagt, am Samstag bei Aston Villa. Und wir melden uns dann zu Wochenbeginn wieder, hoffentlich mit 6 Punkten im Gepäck.
Das wäre optimal, ja. Das wäre eigentlich gut. Ja. Um dann in Brügge zu gucken, dass man da so ein bisschen den Kader für sich spielen lässt.
Genau, wie heißt es so schön? Brügge sehen und rotieren.
Ja, genau. Das ist definitiv die Überschrift für die nächste Podcast-Folge.
Wir schauen mal. Alles klar. Okay, dann schließen wir Episode 318. Wie immer an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gerne in die Hangouts-Gruppe am Mittwochabend zum Diskutieren während des Spiels. Und wir hören uns dann zu Beginn der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao, ciao.